Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe Busenfreundin, der Podcast. Leute, wir gehen auf Tour. We Love Your Mom heißt unsere kleine kuschelige Clubtour. Wir sind ab dem 21.10. in Essen, in Berlin, in München, in Köln, in Hamburg. München und Köln sind leider schon ausverkauft, aber für die restlichen Städte gibt es noch ein paar Tickets. Deswegen kommt vorbei. Zusammen mit Maike Johanna Reuter bin ich auf Tour und ich freue mich sehr, wenn ihr vorbeischaut. We'll be dancing. Und ich freue mich auch sehr, dass ihr heute mit am Start seid. Ich freue mich total auf das Gespräch mit, ja, einer Kollegin, kann ich fast sagen, die ich aber trotzdem noch gar nicht kenne so richtig. Aber das wird sich heute ändern. Sie hat sie ist Head-Autorin gewesen und Drehbuchautorin der ersten lesbischen Serie Deutschlands, Loving Her. Die geht jetzt in die zweite Staffel, worüber ich mich sehr freue. Und mit ihr spreche ich heute über das Thema queere Liebe im Fernsehen. So, ist das ein Nischenthema? Ist das keins? Sollte das viel präsenter sein? Ich freue mich sehr. Hallo Marlene, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich hier bin. Ja, ich freue mich, hier zu sein.
Erstmal Marlene, herzlichen Glückwunsch zur zweiten Staffel Loving Her.
Dankeschön. Ja, danke.
Ist schon schön, ne? Ich habe immer gedacht, also ich habe mit vielen Menschen aus der Unterhaltungsbranche rede ich über Thema Flinter-Repräsentation, über lesbische Sichtbarkeit und da kommt immer dieses Thema, ja, das ist ein Nischenthema. Das ist irgendwie, schwierig. Und ich habe auch mal, und das habe ich schon ganz oft in diesem Podcast hier erzählt, gehört, dass es hieß, wir wollen lesbische Frauen nicht so wirklich medial darstellen, weil die sehr langweilig sind. Was sagst du denn dazu?
Ja, schade eigentlich. Ich finde Nische ein bisschen ist ein schmutziges Wort für mich, weil ich höre das so oft mit Frauengeschichte in general und dann auch lesbische Geschichte noch mehr. Und ich finde, Nische sollte nur benutzt, wenn man spricht vielleicht über Steampunk-Brillen oder so.
Puppyplay.
Ja. Ja, genau. Okay. Ja, aber ich finde es super wichtig, dass wir haben diese Geschichte, vor allem ich hätte gern diese Geschichte gehabt, als ich 17 war zum Beispiel, weil da gab nur so ein bisschen traurige lesbische Geschichte und ich habe immer gedacht, oh, lesbisch ist fast traurig zu sein. Und
ja, es geht immer einher mit so einer Weinerlichkeit tatsächlich, ne? Es ist immer alles irgendwie sehr, es war sehr eindimensional, habe ich das Gefühl gehabt früher. Darf ich fragen, wie alt du bist?
Ich bin 37.
Okay, also wir sind fast gleich alt. Ich bin 87er Baujahr. Du dann entsprechend ein Jahr vorher, zwei. Und was hast du konsumiert an Unterhaltungs, an Content früher?
Als ich ein Teenager war oder als,
ja.
Weil ich bin immer noch und war damals ein Literature Nerd. Ich war, ich weiß nicht, besessen von ganz viele Frauengeschichte immer, was als Teenager vielleicht irgendwelche Fantasy. Ich habe mein eigenes Fantasy Welt geschrieben damals mit meiner beste Freundin. Wir waren auch Liebhaber, es war sehr nerdig. Aber dann war ich so ein großer Fan von Postcolonialism und Ruby Fruit Jungle zum Beispiel, Colette. Ich war eine mega Colette-Fan. Aber das war vielleicht ein Tick später. Aber ja, im Fernseher, ich glaube, es gab der L-Word noch nicht. Und was ich gesehen habe, war öfter so traurige skandinavische Sachen, die so ein bisschen, ja, ist alles war Drama, rum und rum lesbisch zu sein.
Aber The L-Word hast du auch geguckt?
Ja.
Das war die Bibel. Also für mich war das so die Erleuchtung.
Ja, aber damals, es gab kein Streaming und es gab nur ein Fernseher in meinem Haus und da wollte ich nicht so gerne mit meiner Mama gucken und es war nicht so erlaubt, dass ich konnte das, obwohl meine Mama gar nicht Konservatives, es war so ein bisschen, ich weiß nicht, für mich privat in dieser Zeit und so, es war später erst bei der Universität, dass ich The L-Word gesehen.
Ich habe tatsächlich auch The L-Word heimlich geguckt, auf inzwischen illegalen Plattformen. aber es ist lange her, da war es noch nicht illegal. Grauzone würde ich es nennen. Und ja, ich habe das geguckt.
Project Free TV.
Oder? Ja, genau. Und dann habe ich das geguckt, weil ich wusste, wo soll man sonst hingehen? Also YouTube gab es das natürlich nicht. Da habe ich auch ein paar Sachen gefunden in Deutschland. Ich meine, du bist nicht in Deutschland aufgewachsen, ne?
Nein. Nee.
In den USA?
In England geboren. Und dann,
England?
Nein, in England, aber dann, ich bin mit meiner Mutter nach Australien gezogen und war damals ein Teenager.
Okay.
In Sydney.
Und da habe ich das auch so wie du es auch gerade gesagt hast, so ein bisschen heimlich konsumiert. Erst in der Uni-Zeit ging das dann los, dass man irgendwie dann mehr gefunden hat. Und ich habe in einem Interview von dir gelesen, dass du sagtest, Loving Her ist die Serie, die du jetzt schreibst oder geschrieben hast, die ich früher gebraucht habe. Und ist das nicht ein wahnsinnig tolles Gefühl?
Ja, total.
Gerade das
ich habe ein sehr starkes Moment gehabt, als ich Loving Her geschrieben habe, und dann hat ZDF Neo mich eine Flasche Wein geschickt und
nett.
Ich habe die abgeholt.
Ja, das Budget ist bei ZDF Neo nicht so hoch, glaube ich, an dieser Stelle. Ja.
Das sage ich nicht so laut.
Aber alkoholfrei war der wahrscheinlich dann auch, der Wein. Ja, ja.
Nein,
okay.
Nein,
das nicht. Ja.
Nee, aber ich habe es abgeholt bei einem DHL-Paketdienst irgendwo.
Es wurde noch nicht mal geliefert.
Nee.
Das haben die noch nicht mal geliefert.
Ja, bei mir ist es immer schwierig mit der Lieferung. Es kommt nie zu mir direkt nach Hause. Ich glaube, die sehen uns zu Hause und die sind so, die fahren noch schneller. Aber ich habe es abgeholt und es war auch dieselbe Poststelle, wo ich habe so die Briefe von meiner erste Freundin abgeholt, weil mein Vater ist Deutsch und ich komme nach Berlin seit 17 oder so. Mhm. Und es war, als ich dieses Ding abgeholt habe, diese Flasche Wein, ich habe gedacht, wow, es fühlt, als ob ein Kreis ist geschlossen,
ja.
So
ja.
Irgendwas ist so anders. Ich habe das gemacht. Ich habe so diese Geschichte erzählt und es gibt diese Serien und ja.
Vielleicht für diejenigen, die jetzt Loving Her noch nicht gesehen haben, das ist eine Adaption aus den Niederlanden von N+, heißt diese Sendung
genau dort.
Und wie war das? Also du hast gesagt gerade, du wurdest von ZDF Neo angerufen, ob du das gerne schreiben willst für Deutschland. Welche Unterschiede gibt es denn so im Hinblick auf Schreiben oder Drehbuch in Niederlande und Deutschland? Also musstest du jetzt Dinge, die typisch sind für lesbische Menschen in Deutschland umschreiben, die anders waren in den Niederlanden? Oder hast du das irgendwie so, hast du dich daran orientiert?
Es kommt ein bisschen darauf an, welche Staffel wir sind. So in Staffel 1, ich muss sagen, dass Mord, ich habe den Nachnamen nicht dabei, aber Mord hat das geschrieben in den Niederlanden und sie hat so einen tollen Job gemacht. Ich glaube, ihr die war super clever, aber das war so auf ein bisschen ein niedriger Budget. Unser auch. Eigentlich,
ja.
Aber noch niedriger, würde ich sagen. Aber so tolle Schauspieler und alles, dass man das macht nichts. Und wir haben diese Struktur übernommen und ganz viele Kleinigkeiten und alle, die Dialog waren anders. So ein bisschen so, die Unterschied war ein bisschen, dass ich glaube, unsere Mädchen sind ein bisschen unschuldiger in Berlin irgendwie. Oder ja.
Vielleicht muss man ganz kurz an dieser Stelle sagen, Loving Her erzählt in 6 kurzen Folgen vom Liebes- und Gefühlsleben in der ersten Staffel jetzt der Mitzwanzigerin Hannah. Sehr witzig, empathisch, nachvollziehbar erzählt, nachfühlbar erzählt, finde ich. Und in jeder Folge der 6 geht es um eine Ex-Freundin oder eine Ex-Bekanntschaft von ihr. Jetzt kommt die zweite Staffel da geht es weiter. Jetzt befinden wir uns aber so in der Lebensphase von Ende 20. Und auch da muss sie sich wieder mit Dramen des eigenen Daseins rumschlagen, sage ich mal. Also sehr, sehr realitätsnah geschrieben. Darum geht's. Also es ist quasi das queere Leben in Berlin abgebildet. In der Hauptrolle, wie gesagt, Hannah, gespielt von Banafshe Homazdi. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Würdest du sagen, muss man schon queer sein, um sich in die Charaktere, in dieses Gefühl, in diese Storyline einzuarbeiten? Oder denkst du, das ist gar nicht nötig?
Ich finde, es ist gar nicht nötig. Ich finde, das Serien ist sehr süß eigentlich. weil, und es ist sehr universell, weil es ist so, es geht alle um diese verschiedenen Arten von Liebe, dass wir erfahren, als wir ja ein bisschen jüngere sind. So, es gibt diese ja Schulfreunde, mit wem du sehr verliebt bist, aber es ist auch irgendwie ein bisschen langweilig und du brauchst so eine neue Phase und dann es gibt so vielleicht die Freundin oder es könnte auch so genau sein, ein Freund, der auch gar nicht so nett ist, ein bisschen drogenbesessen ist und das finde ich auch in Berlin war besonders präsent, das wollten wir gerne erzählen, so diese Club-Leben und wie schwierig das ist, eigentlich mit Lieben ein bisschen zu verbinden. Und dann es gibt auch die Frau, das ist so ein Crush, das wird nie, it's not gonna happen. Und dann es gibt diese wahre Liebe, die auch zu kompliziert ist, weil vielleicht du bist selber nicht, ja, bereit dafür. Und am Ende, es geht wirklich an Selbstliebe. Und ich würde da sagen, das ist wirklich die Hauptthema dieser Serien. So, wie kann ich mich selbst lieben, so dass ich so, ich schaffe es, anderen auch gut zu lieben.
Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, ich hätte ein Problem damit, nachempfinden zu können, was queere Menschen oder insbesondere lesbische Frauen fühlen, wenn sie diesen Step wagen, zu sagen, ich glaube, ich liebe Frauen. Und ich glaube, das muss man doch auch irgendwie schon so ein bisschen nachempfinden können.
Ich glaube, dass die Original Anna Plus so cool war, weil ihre Eltern hatten überhaupt kein Problem. Yeah. Und man sieht schon, dass vielleicht sie kommt aus einer anderen Generation, wo alles vielleicht, es war nicht, ich glaube, es gibt immer Komplikationen, aber ich glaube, die haben die Mut einfach gehabt, zu sagen, okay, das ist, wir machen eine Serie ohne Problem, wo es kein Problem ist, lesbisch zu sein.
Ich habe tatsächlich die niederländische Ausgabe nicht geguckt. Ich habe nur gelesen, dass die Eltern sehr privilegiert ist oder die Familie um Anne sehr, sehr privilegiert ist oder war. Und sie eben entsprechend dann keine wirklichen Probleme hatte, sich zu outen oder ein Coming-out zu haben. Bei Hannah, bei der deutschen Variante, ist es dann aber wahrscheinlich ein bisschen schwieriger gewesen, oder?
Wir wollten es nicht so spielen, wir wollten das behalten, dass es leicht für ihr war, aber ein bisschen, ich glaube, ja, es kommt drauf an, welche Staffel wir sind, aber in erster Staffel ist überhaupt kein Problem. Hannah hat einfach sehr liebvolle Eltern und die akzeptieren sie genauso, wie sie ist. Und das gibt ihr auch andere Probleme, so wie die Gefühl, dass sie kann nie erwachsen sein. Das ist so die andere Seite von das. Aber zum Beispiel für Franzi, das haben wir so ganz genau geschrieben, dass es für ihr nicht so leicht war. Sie kommt von einer religiösen Familie und die sind, als wir das geschrieben haben, haben gedacht, okay, vielleicht sind sie sehr katholisch und deswegen haben wir so ein bisschen Drama benutzt für den zweite Staffel für Franzi.
Ja, Franzi ist ihre Ex-Freundin, ist die Ex-Freundin von der Protagonistin Hannah. Ihr habt so viele Lebensrealitäten da abgebildet. Wie ist das, wie war dieser Schreibprozess? Ist es auch ein bisschen persönlich gewesen, dass du gesagt hast, okay, ich bringe da auch sehr viel aus meinem Leben ein?
Ja, würde ich sagen, ich glaube für mich, in Staffel 1 war das wirklich Franzi für mich, die eine gute Freundin ist von Hannah auch danach. Und auch bei Sarah von die Folge 5, das war so, für mich habe ich diese Gefühle von meiner Erfahrung benutzt. Und dann auch, ja, wenn ich ehrlich bin, von der 3, when it's not gonna happen. Could relate. ich glaube, da in diesen Staffel habe ich wirklich meine Emotionen, Gefühle und meine Erfahrungen benutzt. Aber dann in der Staffel 2, es ist nicht nah an die niederländische Serien mehr. Es ist total anders, weil wir fanden, es war gut und es hat funktioniert. Aber für uns war wir so, diese Geschichte möchten wir nicht so erzählen. Wir finden, es funktioniert für uns nicht. Und wir wollten ein bisschen mehr Humor und Drama reinbauen. Und so, da habe ich wirklich meine eigenen Erfahrungen. Und eigentlich meine eigene Erfahrung als Autorin, wenn man über queere Sachen schreiben möchte, wie man oft Nein hört oder wie man so hat die Gefühl, dass man langweilig ist, wenn man will über etwas schreiben oder dass man safe ist oder irgendwie, ich weiß nicht, Und das habe ich oft gehört auch von lesbischen Autoren, so dass die arbeiten bei irgendwelchen Sender oder Zeitungen und es gibt jemanden, der sagt, warum ist das überhaupt ein interessantes Thema? Und man denkt so, what? All the girls are hungry to hear about this. Please, can we write about
it? Ist so, ist so, ist so. Ist total so. Das musst du dir mal überlegen, dass Loving Her und Princess Charming die zwei einzigen lesbischen Formate in Deutschland sind. Es gibt ja sonst nichts im Linear-TV.
Ja.
Warum?
Ja.
Marlene,
ich
warum?
Weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe vorgestern ein Bier gehabt mit Aline Gehring, die Regisseurin von Loving Her 2. Ja.
Und
wir haben gesagt, ja, wir haben gesagt, okay, wir müssen was schreiben, wo wir haben eigentlich viel Charakter, wo wir können wirklich tief reingehen und wir dürfen so alles sehen von Franzi und was geht ab in ihr Beziehung und so auch mit Sammy würde ich gerne sehen, warum er so ist und ja, aber ich würde auch gerne wissen, warum er so ein Problem, vielleicht ein bisschen ein Problem mit lesbischen Leuten hat und ja, ich finde, es wäre schön, das zu sehen.
Kennst du, dann du kennst die mit Sicherheit, die Serie, Please Like Me?
Ja.
Und ich liebe diese Serie und ich habe mir immer erträumt, Please Like Me mit queeren oder mit lesbischen Charakteren zu machen. Und finde das total schön und ich finde, das geht auf jeden Fall in so eine Richtung, deine Idee, die du gerade gedroppt hast. Ruf mich bitte an, wenn ihr konkreter werdet. Ich würde gerne auch mein Gehirnschmalz da reinbringen. Ich finde das ganz toll. Ich finde es auch so wichtig, dass man das, dass man auch noch tiefer reingeht. Das ist ja leider nicht ganz so möglich, dadurch, dass die Folgen so kurz sind.
Ja.
Die sind ungefähr 20 Minuten pro Folge.
Ja.
20, aber trotzdem,
15 bis 20 Minuten.
15 bis 20. Aber trotzdem bildet es schon sehr die Realität ab, finde ich. Und das muss man erstmal schaffen, so viel Realität abzubilden innerhalb dieser kurzen Zeitspanne.
Ja. Ja, es ist schwierig.
Und was ich noch sagen wollte, also der Erfolg gibt diesen Formaten ja recht. Also Princess Charming hat in der ersten Staffel einen deutschen Fernsehpreis bekommen. Ihr geht in die zweite Staffel. Da frage ich mich, was ist der Grund dafür, dass Sender in Deutschland so zurückhaltend sind, was queere Formate angeht? Also ich meine, ist vielleicht nicht ganz so richtig. Ich finde, bei Queerness muss man halt immer auch mal differenzieren. Ich meine, schwule Formate gibt es deutlich häufiger als Flinter-Formate. Woran denkst du, also wie kann man das ändern, dass dieses Gefühl oder dieser Gedanke, Flinter-Themen sind Nischenthemen, einfach, dass man die über Bord werfen kann?
Ja, leider habe ich kein klare Antwort. Ich glaube, es ist eigentlich Frauenfeindlichkeit, leider. Das erlebe ich oft, nicht persönlich, aber das sehe ich oft. Das ganze, ganz viele Geschichten, die sind nicht interessant, nur weil es eine Frau ist. Aber ich habe gute Nachrichten. ZDF Neo ist super, super happy mit Loving Her 2 und die haben mich angerufen, mich High-End-Serien angeboten. Das ist so wirklich viel, viel mehr Kohle. Und so, ich würde dann was schreiben und zu ZDF schicken und sagen, dürfen wir sowas machen und vielleicht können wir ein bisschen mehr sehen, die geht ein bisschen tiefer in die Lesbenwelt.
Congrats.
Es ist nicht so, es ist kein Greenlight, aber man sieht, dass
nee,
es
ja,
gibt
aber
eigentlich
trotzdem.
Die Direktur merkt schon, dass es notwendig und
absolut.
Cool ist
und das finde ich, da muss man wirklich gerade mal eine Lanze brechen für ZDF Neo. Die machen viel Neues, die trauen sich Dinge und das finde ich total wichtig. Und am Ende des Tages ist es ja eine Lebensrealität, die abgebildet wird, mit der wir uns, also du, ich und ganz, ganz viele andere Menschen mehr identifizieren können. Was würdest du sagen, hast du mal was zum Thema Zielgruppe gehört? Also wer genau konsumiert Loving Her? Sind es vorrangig lesbische Frauen, Flinterpersonen oder auch Menschen, die sagen, ich möchte mal gern wissen, wie sich so eine lesbische Frau in Berlin fühlt?
Das weiß ich nicht so genau, aber ich weiß, dass zuerst würde ich sagen, dass ZDF Neo ist wirklich die Perle von deutscher Fernsehen, finde ich. Ich finde, alle Direktoren da sind super. Und ich glaube, ZDF funktioniert mit dieser Zielgruppe, die sind so vom Alter ein bisschen so verschieden. Und ich glaube, es ist irgendwie wie Community Content 2 oder irgendwas, das guckt. So ist es so, Leute jetzt ein bisschen jünger als mich und es fängt dann von 20 bis 35 und ich glaube, es ja, ich glaube, die können nicht sehen, wer es ist, aber ich glaube, es gibt viele, viele Leute, die sind interessiert und ja, und ich glaube, es hängt nicht so drauf, welche Identität die haben, sondern ob die will eine Liebesgeschichte sehen und
voll. Ja. Ich habe mir gestern die Frage gestellt, als ich die Sendung gebinged habe, es gibt ja auf der einen Seite einen Anstieg von Hasskriminalität gegenüber LGBT-Personen und es gibt auf der anderen Seite eine Generation, die sehr selbstverständlich mit oder sehr selbstverständlich ihre Identität lebt. Wonach habt ihr so ein bisschen diese Grundstoryline orientiert? Weil es ist ja sehr, sehr wenig Lamoyanz drin. Also im Sinne von Diskriminierungserfahrungen super wenig thematisiert. Ich finde das insofern gut, als dass ich persönlich aus meiner Perspektive sehr gerne unterhaltenen, fröhlichen Content sehen will. Und das ist sehr selten, dass man diese Lamoyanz nicht mit in so ein Format einbindet oder integriert. War das für dich klar, das fröhlicher zu erzählen, lustiger zu erzählen oder wie kam das?
Ja, das ist für mich generell als Autorin irgendwie wichtig. Ja, ich habe viel zu sagen über dieses Subject, so hold on. zuerst, ich glaube, es ist wirklich eine Entscheidung von Genre. Loving Her ist wirklich ein Romantic Comedy. Es ist nicht so super haha lustig, aber es ist auch kein dunkles Sozialdrama. Es ist so, es ist wie ein Rom-Com. Es ist ein bisschen ein Utopia sozusagen. So und jede Rom-Com, auch heterosexuellen Rom-Com, sind ein Utopia. Es gibt, ich würde sagen, nicht so viele Beziehungen, die so sind. Und so ist es eine Entscheidung, wenn man schreibt, man denkt, okay, wie können wir diese Drama benutzen, aber wie könnte es gespielt sein, dass es nicht so hart vorkommt. Zum Beispiel, ich bin ein Mega-Fan von Nora Ephron und You've Got Mail und Meg Ryan. Sie hört, dass ihr kleiner Laden wird schließen und sie sagt, no, it won't, it's gonna be fine. Es ist so immer ein bisschen, wie kann man mit die Emotionen spielen? Aber wir haben so viel Mitleid für sie, dass sie so sympathisch ist in diesem Moment, dass wir gehen mit ihr. Und ich finde, das ist was wichtig. Wenn wir wollten Geschichte erzählen, wir können die in einer Art von, ja, einem positiven Genre wie Rom-Com, dann haben wir die Chance, viel mehr zu erleben von einem Topic, die vielleicht, ein Thema, die nicht so entdeckt ist. Und das ist für mich, was Anna Plus hat super toll gemacht und wir wollten das immer behalten. Und dann, als ich Season 2 geschrieben habe, es war nochmal die Challenge, okay, wie findet man eine Stimme als lesbische Frau oder bisexuelle Frau? Und es ist hart und man ist viel abgelehnt, aber dann, wie kann man das ein bisschen spielen, dass es nicht so hart ist, aber man geht immer weiter. Weil natürlich, ich bin 37 und das ist, ich habe vieles geschrieben, aber das ist so endlich, ich habe das Gefühl, dass meine Karriere anfängt. So, ich habe auch lange erlebt, diese traurige Momente mit schlimmen Chefen oder Chefe und ja.
Aber ich finde das wahnsinnig schön, dass du diese Sicht der Dinge erzählst. Also ich finde, oder nicht die Sicht der Dinge, sondern ich in dieser Tonalität erzählst, weil das fehlt mir zum Beispiel total. Ich finde das super wichtig, dass man sagt, dass es Diskriminierungserfahrung gibt. Da sollte man nie die Augen vor verschließen. Super wichtig, also auch ganz ganz wichtig zum Verständnis, warum es nötig ist, Sichtbarkeit viel prominenter zu erzählen oder lesbische Sichtbarkeit größer zu machen. Aber ich finde es trotzdem wichtig, auch zusätzlich leichte Kost zu produzieren und zu zeigen. Also, dass man irgendwie Spaß daran hat, sich die Lebensrealität lesbischer Frauen anzugucken. Und das fehlt mir, weil ich denke immer, ich habe eigentlich total Glück. Ich bin total privilegiert, was so meinen Freundeskreis angeht, meinen Job angeht. Ich mache da keine Diskriminierungserfahrung. Und es geht vielen meiner Freunde so, dass sie auch diskriminierungsfrei leben können. Das ist, wie gesagt, es ist eine sehr privilegierte Sicht, aber ich finde, die darf auch erzählt werden. Und das fehlt mir manchmal so. Und habe ich bei Loving Her das erste Mal so gefühlt, als ich das gesehen habe. Das macht Spaß zu gucken. Das ist so gut durchdacht. Ist es natürlich nicht alles heiti-teiti. Natürlich gibt es da auch Krisen, die thematisiert werden, aber es ist alles in allem schon sehr positiv und funny. Und Ilona Hartmann hat auch mitgeschrieben, richtig?
Ja, ich war hochschwanger, als wir das alles geschrieben haben. Ich war raus für ein bisschen Zeit. Ich bin zurückgekommen mit 6 Wochen nach meinem Kindsgeburt. Ich habe so ein bisschen Arbeit gemacht an Olivias Drehbücher als Redautorin. Aber dann bei VoiceOver war ich nicht dabei. Und so Ilona hat VoiceOver gemacht. Aber wir haben zusammen nie gearbeitet so richtig.
Ah, okay. Weil ich bin großer Fan von Ilona Hartmanns Arbeit. Ich habe mir jetzt gerade, habe ich das Buch gelesen von ihr und dachte so, ach lustig, ich mag ja diese Art, wie sie erzählt und beschreibt. Und irgendwie habe ich dann so ein paar Parallelen tatsächlich gestern, sind mir aufgefallen, dann in Voiceovers. Lustig, aber schön. Ist es so gewesen, dass du gesagt hast, ey, wir brauchen jemanden Witzigen? Also Ilona Hartmann ist ja Comedy-Komik, der diese Voice-Overs macht, damit es nochmal irgendwie eine neue Komik-Ebene einnimmt? Oder aus welchen Gründen hattet ihr euch für Ilona entschieden?
Das musst du die Produzenten fragen.
Also, okay, ja.
ich glaube, die Komik ist schon drin, aber ich glaube, was an die Voiceover funktioniert auch, ist, dass wir sind nah bei Hannes Charakter. Ja. Ich glaube, das ist so, weil, ja, es ist natürlich lustig, wir versuchen alles so ein bisschen leichter zu schreiben, aber ich glaube, das ist so wirklich, wie es funktioniert. So. Ja.
Eine meiner Lieblingssequenzen ist tatsächlich die Affäre zwischen Hannah, also es geht ja, startet ja in der ersten Staffel und Karin Hanschewski, alias Josephine oder Josephine, die auch in der zweiten Staffel weitererzählt wird. Ich spoiler noch nicht so viel, guckt selber, aber ich habe echt gedacht, das ist schon ein bisschen hot. Also ich in diesem Moment habe ich wirklich gedacht, da würde ich gerne mehr zusehen. Also da hätte ich jetzt Bock drauf, dass das jetzt nochmal ein ganzes Spin-off kriegt zwischen den beiden. Karin Hanschewski ist eine sehr renommierte Tatort-Schauspielerin. Wie war das Casting eigentlich? Warst du da involviert? Was war dir wichtig bei der Auswahl der DarstellerInnen?
Bei Karin war ich nicht involviert, aber ich stimme zu, ich liebe ihr. Wir waren, die Produzenten haben und auch die Redaktoren, die waren so, ja, wir sind nicht so sicher über diesen Josephine-Charakter. Und ich war so, nein, es muss sein, ich brauche es. So, das war auf jeden Fall so irgendwas ein Kampf in Frühentwicklungszeit. Sie haben es mir hier gegeben, danke. Aber ich finde, sie ist super, super toll als Schauspielerin. Ja. Aber ich habe auch Casting mitgemacht in Staffel 1 und da war ich dabei für Banasche. Banasche war wirklich mein Wahl als Schauspielerin. Franzi war eine, ich glaube, schon eine Bekannte von Leonie Krippendorf. Die haben schon zusammengearbeitet. Ich finde Franzi auch mega. Ich sollte vielleicht nicht die Charakter nennen, sondern Lene Klinke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Die Schauspielerin. Mhm. Ich war dabei für Hannah Banasche und dann noch kann mich nicht so gut erinnern. Aber ja, das war für mich wichtig. Sie hat das gespielt. Sie hat irgendwie eine kleine irgendwas gesagt über Bielefeld und dass sie kommt aus Bielefeld. Und ich war so, ja, sie versteht das Humor. sie hat keine Angst.
Sie kommt aus Bielefeld. Ja, ja, das tut mir schon per se leid. Nee, aber das ist gut. Ja, also war dir das wichtig, dass die Leute auch ein gewisses so eine Selbstironie mitbringen?
Ja, ich weiß nicht, ob es ist Selbstironie so, aber es ist so in was ich geschrieben habe. Es war so, dass sie kommt aus Bielefeld, sie kommt aus einer Kleinstadt in Berlin und sie hat eine Art von Unsicherheit und wird das ein bisschen hinter ihr lassen und sie will so ein Cool Kid sein von Berlin. Und ich glaube, dass Banasha hat das so gut verstanden in den Text, dass als sie das gesagt hat, ich war so, okay, sie versteht genau, wer der Charakter ist. Es ist so jemand, der versucht, ein neues Leben zu anfangen in Berlin.
Wie ist denn das? Also ich habe das jetzt vor kurzem, ich habe auch ein TV-Projekt hinter mir und habe bei der Aufzeichnung letzte Woche so ein ganz krasses Gefühl gehabt von, wie irre ist eigentlich dieser Job im Sinne von, die erste Idee, die man im Kopf hat, die ist so abstrakt. Und wenn man dann sieht, wie das gespielt wird von echten SchauspielerInnen, die Ideen werden umgesetzt. Und du hast das ja dann in dem konkreten Fall, hast du das ja mit Banasha auch mitgemacht. Wie ist das für dich gewesen, als du gesagt hast, das ist der Charakter, das ist die Person, die die Idee in die Tat umsetzt, die jetzt bei mir ganz lange Zeit im Kopf war? Was ist das für ein Gefühl gewesen?
Ich kenne die Worte nicht auf Deutsch. Goosebumps, würde ich sagen.
Ja, Gänsehaut. Ja, genau. Okay. Ja, das ist total.
So, ja. Ja, genau.
Ich habe ja, ich weiß nicht, du hast so wahrscheinlich auch geguckt, The Ultimatum bei Netflix. Queer Love.
Die habe ich leider noch nicht geguckt.
Noch nicht geguckt.
Ein bisschen
macht
langsam. Es ist so Sommer und ich bin ein bisschen so immer
du
so.
Du hast auch viel zu tun mit der zweiten Staffel. Aber da habe ich mir die Frage gestellt. Ich meine, das sind jetzt, ist ein Format und das ist relativ...
Oh doch, ich habe das gesehen, sorry. Ich bin nur ein bisschen müde. Es ist diese Dating-Show.
Ja, genau.
Ja,
genau.
Habe ich gesehen. Na klar, und, sorry, ich habe es auch gewünscht.
Das ging ja total durch die Decke und da habe ich mir noch gedacht, krass, also geteilte Meinung. Ne? Die einen sagen, das ist total toxisch, da werden nur toxische Beziehungsmuster werden da repräsentiert, der lesbischen Community. Die anderen sagen, mega, ich fand es auch super unterhaltsam. Wie kannst du dir vorstellen, dass man das auch nach Deutschland bringt?
Ja, ich glaube, es wäre cool. Ich weiß nicht, ich bin nicht so interessiert in Reality-TV. Und deswegen, ich lese eigentlich eine sehr coole LGBTQ-Buch über die Bachelors, heißt Patricia Wants to Cuddle bei Samantha Allen. Und das macht viel Spaß mit dem Format. Und da bin ich mehr ein bisschen interessiert. Ja. Aber so Reality-TV, es ist leider nicht so mein Ding. Ich bin sehr... narrativ besessen, würde ich sagen. Obwohl.
Fiction.
Ja.
Okay.
Ja, Fiction.
Ja, ich bin auch, bin da hin und her gerissen tatsächlich. Was so dieses Thema Ultimatum und Reality TV angeht in Deutschland. Das ist irgendwie, ich habe manchmal das Gefühl, wir brauchen da ein bisschen länger als die USA.
Ja, oh, ich glaube, es wäre cool, aber.
Es wäre cool, ja.
Ja, wenn es existiert. Aber ich finde, das ist immer so wie amerikanische Sender, dass die sehen eine Lücke in den Markt und die gehen dahin, weil die sind so ein bisschen profitsüchtig. Und in Deutschland, wir machen das nicht so. Und dann manchmal, ich finde das schade, weil man sieht eigentlich dann, wir kommen nicht so schnell zu irgendwelche Identitäten, die sind so marginalisiert. Und,
ja, das ist auch so ein bisschen immer die Angst vor Neuem. Und darum finde ich, hast du vollkommen recht, dass ich für auch, dass ZDF Neo da echt sehr fortschrittlich und innovativ rangeht an neue Formate.
Aber The Ultimatum, ich glaube, ich kenne so viele Freundinnen von mir, die nicht lesbisch sind und die haben das auch gewinnt.
Ja.
So, ich glaube, es wird, ich glaube, es ist gar nicht nischmäßig, sondern es ist so... Für jeden, der mag Drama, so vielleicht auch was Gutes da.
Wird es eine dritte Staffel Loving Her geben?
Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, weil ich so von meiner Seite möchte ich sehr gerne sehen eine Fernsehshow über queere Familien. Aber so ein bisschen Sex in the City mäßig, aber für lesbische Frauen auch.
Girls.
Ja, ein bisschen L-Word mäßig aus, aber wirklich, es geht ein bisschen an Familienpolitik und auch verschiedene Arten von Familie. Und wenn Loving Her 3 gemacht würde, ich glaube, das ist, wo die Geschichte liegt. Aber ich glaube, diese Charaktere sind auch ein Tick zu jung. Es war schon, ja, also ein Tick. Es hat schon angefangen, dass sie müssen Familie überlegen. Und Familie war auch eine große Thema. Aber ja.
Aber da hast du vollkommen recht. Die Lebensrealität von der Community Mitte 30, die wird wirklich sehr selten repräsentiert.
Ja.
Und da möchte ich zum Beispiel auch total gerne ansetzen. Ich habe auch schon ein Treatment geschrieben dazu, weil ich das ja aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis auch so nachempfinden kann. Da gibt's halt nichts zu. Und das finde ich total wichtig. Wie geht es Menschen, die dabei sind, eine Geschichte, eine Familie zu kreieren, wollte ich sagen, eine Familie zu gründen. Wie ist es im Berufsleben? Wie ist es nach dieser, ich muss mich outen? Wie leben Menschen? So, und das finde ich, also meine Lebensrealität wird gar nicht abgebildet, so wirklich.
Ja, und es ist komödiereich, würde ich sagen, auch. Ich glaube, es könnte so lustig sein. Und ich
total.
Glaube, das ist ein bisschen, was vielleicht in dritte Staffel von Loving Her machen könnte.
Ja.
Aber dann würde es wirklich ein größeres Budget brauchen. Es kann nicht wirklich 20 Minuten sein. Oder wenn es 20 Minuten sein, es muss so 20 Folgen davon geben.
Ja.
Aber ich weiß nicht, vielleicht gibt es ein Loving Her 3, aber ich glaube, ich würde nicht dabei sein. Ich weiß. Aber
ich kann mir vorstellen, dass wir von dir mit Sicherheit noch sehr viel sehen werden. Also von deinen Gedanken, die du im Kopf hast und auf Papier bringst oder ins Fernsehen, davon wird es mit Sicherheit noch viel geben.
Ja, also meine nächste Projekt ist jetzt bei Netflix. Ich bin in Frühentwicklung mit meiner eigenen Idee. Ich darf natürlich nicht darüber sprechen.
So ist es.
Ich arbeite, ja, genau. Ich arbeite auch auf diese Maxton Hall Trilogy, das überhaupt nicht mit queeren Menschen zu tun hat, aber es ist immer noch mit Liebesgeschichten. Ich möchte gerne auch was pitchen zu der DF, ein bisschen tiefer rein in so queeren Communities, vor allem. Es ist ein Deutschen so. Es ist Frontier.
Liebes ZDF, ihr habt hier sehr viele kreative Leute, die die Lebensrealitäten der queeren Community abbilden können. Wir haben Zeit und wir haben Bock. Ja. Also meldet euch.
Ja, genau.
Also insofern, ihr müsst nur zum Hörer greifen. Mehr müsst ihr nicht tun. Marlene, ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute und ich drücke die Daumen, dass es eine dritte Staffel Loving Her gibt. Ihr zu Hause, die das jetzt gerade hören, guckt aber erstmal die erste und zweite, die neue zweite Staffel und schreibt uns gerne eure Gedanken hier in die Kommentare, entweder bei Spotify oder bei Instagram und hinterlasst uns mal eure Meinung zu Loving Her 2. In diesem Sinne, Marlene, vielen Dank, dass du heute Gast oder Gästin, besser gesagt, hier bei Busenfreundin warst. Daumen sind gedrückt. Ihr Lieben, für weitere Informationen zu Loving Her geht ihr einfach, wie gesagt, in die ZDF Mediathek oder ihr guckt gerne mal, wenn ihr weitere Interesse an Busenfreundin habt, auf www.busen-freundin.de. In diesem Sinne, schönen Sonntag euch, ihr Lieben. Tschüss. Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.